Die zweite Nacht, dunkel über der Erde. Die Welt kann sehr anders aussehen, je nachdem, ob man ihre Verhältnisse von oben betrachtet oder von unten erleidet. Als Jesus die Weissagung des Jesaja auf sich bezog, war sein Land voll vom Gedröhn der Stiefel, voll Gewalt und menschenverachtender Brutalität. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt eine Steuer zu zahlen hätte. Diese Steuer im ganzen Reich war die allererste und geschah zu der Zeit, als Quirinius Landpfleger in Syrien war. So berichtet der Evangelist Lukas im zweiten Kapitel. Nichts gegen Kaiser Augustus. Er war einer der tüchtigsten und gerechtesten Herrscher, die die alte Welt kennt. Er stand den Menschen seiner Zeit als der souveräne Repräsentant des göttlichen Willens auf dieser Erde vor Augen, um Frieden und Gerechtigkeit bemüht, Garant des Wohlergehens der Menschen. Wenn man seine Herrschaft von oben her betrachtete, dann erschien seine Gestalt umstrahlt von religiösem Glanz. Während er im Jahr 44 vor Christus seinen Sieg über Pompeius feierte, erschien am Himmel ein Komet. Augustus bezog den Kometen, der offenbar zum Antritt seiner Herrschaft erschienen war, auf sich. In ihm sah er ein Zeichen seiner Wiedergeburt zum Auserwählten der Götter. Von da an bezeichnete man die Verkündigung seines Geburtstages als Evangelium. Er galt als der angekündigte Friedensbringer, Herr und Retter, und die Entwicklung gab ihm recht. Rom wurde zu seinen Zeiten Metropole eines weitgehend befriedeten Reichs von Spanien bis zum Euphrat und von Ägypten bis zur Donau. Nicht nur das Stammland Italien, sondern vor allem der von unzähligen Kriegen geschundene Orient schaute mit großer Hoffnung auf ihn. Der römische Dichter Vergil überhöht diese Hoffnung in höfischer Übertreibung so. Schon kehrt die göttliche Jungfrau zurück und die goldene Urzeit. Schon steigt vom hohen Olymp ein neues Geschlecht zu uns nieder. Seit der Geburt des Knaben, mit dem jetzt das eiserne Weltjahr endlich sich schließt und das goldene Ring sich erhebt auf dem Erdkreis, keusche Diana geneigt. Dies ist der Mann, dies ist er, der längst den Vätern verheißene Caesar Augustus, Sohn Gottes und Bringer der goldenen Endzeit. Eine Inschrift im kleinasiatischen Priene preist Augustus so. Die Vorsehung, die alles ordnet in unserem Leben, bewies Eifer und Ehrgeiz, denn sie bestimmte das Beste für unser Leben. Sie sandte Augustus, machte voll ihn der Würde den Menschen zum Heil. Sie schickte uns den Heilbringer und unseren Kindern. So mag ein Dichter am Hof eines Kaisers singen. Für die Menschen, die unter seiner Herrschaft sind, sieht manches sehr anders aus. Wenn Lukas erwähnt, es habe eine Schätzung stattgefunden und jedermann habe sich in seine Vaterstadt begeben, um seine Steuer festlegen zu lassen, so stand dahinter eine Gewaltmaßnahme, die wir uns nur schwer vorstellen können. Sie geschah in zwei voneinander unabhängigen Schritten. Einmal in der Aufschreibung, das heißt der namentlichen Erfassung aller Personen, die über Grund- oder Hauseigentum oder sonstigen Besitz verfügten. Zum anderen in der Schätzung, das heißt der Festlegung der Summe, die der Betreffende als Steuer abzuführen hatte. Die beiden Schritte konnten Jahre auseinanderliegen. Eine Inschrift, die in Ankara gefunden wurde, berichtet, Augustus habe dreimal während seiner Regierungszeit diesen Zensus angeordnet. Im Jahr 28 vor Christus für alle römischen Bürger, im Jahr 8 vor Christus und im Jahr 14 nach Christus für das ganze Reich. Es stimmt also, diese Schätzung war die allererste. Da aber diese Steuererhebung die Bewohner des Reiches immer mit brutaler Härte traf, revoltierten im Jahr 12 vor Christus die Gallier, im Jahr 11 vor Christus die Dalmatier, im Jahr 10 vor Christus die Ägypter und so weiter. Eine ägyptische Inschrift teilt mit, wie der dortige Statthalter die Aufschreibung anordnet. Da die Aufschreibung bevorstand, ist es notwendig, allen, die aus irgendeinem Grund außerhalb ihrer Heimatbezirke leben, zu gebieten, dass sie zurückkehren an ihren heimatlichen Herd, damit sie die üblichen Verpflichtungen zur Schätzung erledigen und danach sich der Arbeit an ihren Feldern zuwenden. Entsprechend lautet eine Verordnung, die im ganzen Reich galt: Wer Grundbesitz in einer Gemeinde hat, muss seine Erklärung in derjenigen Gemeinde abgeben, in deren Bezirk der Grundbesitz liegt. Wie es aber bei der Aufschreibung zuging, berichtet der römische Schriftsteller Lactantius so: Die Zensoren erschienen allerorts und brachten alles in Aufruhr. Die Äcker wurden Scholle für Scholle vermessen, jeder Weinstock und Obstbaum wurde gezählt, jedes Stück Vieh jeder Gattung wurde registriert, die Kopfzahl der Menschen wurde notiert, in den autonomen Städten wurde die städtische und ländliche Bevölkerung zusammengetrieben, alle Marktplätze waren verstopft von herdenweise aufmarschierenden Familien, jedermann erschien mit der ganzen Schar seiner Kinder und Sklaven, überall hörte man die Schreie derer, die mit Foltern und Stockschlägen verhört wurden. Man spielte die Söhne gegen die Väter aus und presste die treuesten Sklaven zu Aussagen gegen die Herren, die Frauen gegen die Ehemänner. Wenn alles vergeblich durchprobiert war, folterte man die Steuerpflichtigen, bis sie gegen sich selber aussagten, und wenn der Schmerz gesiegt hatte, schrieb man steuerpflichtigen Besitz auf, der gar nicht existierte. Es gab keine Rücksicht auf Alter und Gesundheitszustand. Kranke wurden herbeigeschleppt und Gebrechliche. Das Lebensalter wurde nach Schätzung notiert, das Alter der Minderjährigen heraufgesetzt, das der Greise herabgesetzt. Alles war erfüllt von Kummer und Jammergeschrei. Da auch Ehefrauen erscheinen mussten, entspricht der Bericht des Lukas durchaus der Rechtslage. Aus einer Notiz des Kirchengeschichtsschreibers Eusebius um 265 bis 339 erfahren wir ferner, dass die Verwandten Jesu noch in der Zeit des Kaisers Domitian, der von 81 bis 96 nach Christus regierte, also im Zusammenhang des Zensus des Jahres 89 und 90, zur Erklärung ihres Grundbesitzes nach Bethlehem zu reisen hatten. Was nun die zeitliche Ansetzung der von Lukas erwähnten Aufschreibung betrifft, so fügt sich die vom Jahr 8 vor Christus bezeugte in den historischen Rahmen. Zu dieser Zeit lebte Herodes noch, Quirinius war Legat des Kaisers in Syrien und im Jahr 7 setzen wir die Geburt Jesu an. Das Jahr 8 war das Jahr einer schweren Krise im Land der Juden. Herodes hatte ohne Erlaubnis des Kaisers einen Feldzug gegen ein Nachbarvolk unternommen. So nahm Augustus ihm den Rang eines verbündeten Königs und machte ihn zum bloßen Untertanen. Weil in diesem Zusammenhang nun von allen Bewohnern von Judäa, Samaria und Galiläa der Treueid dem Kaiser gegenüber gefordert wurde und dies dem Glauben der Juden widersprach, sie wollten nur einen Gott haben und nicht noch andere neben ihm, und Augustus wurde als Gott verehrt, kam es zu Massenhinrichtungen frommer Juden. Die Aufschreibung des Landes war mit diesem Glauben ebenso wenig zu vereinbaren. Der Jude sah sein Land als Eigentum Gottes an und die Aufschreibung als Übergriff. So kam es dann zu Aufständen. In eben jenen Tagen einer landesweiten politischen Erregung wanderten Josef und Maria nach Bethlehem. Nazareth, wo sie aufbrachen, ihre Heimat, hatte an den Kriegen und Gewalttaten jener Zeit einen für die Bewohner kaum erträglichen Anteil. Nach dem Tod des Königs Herodes im Jahr 4 vor Christus, also zu der Zeit, als Josef und Maria mit dem dreijährigen Jesus aus Ägypten nach Nazareth zurückwanderten, erhob sich dort die Partei der Pharisäer gegen den Sohn des Herodes, Archelaus, der sich mit herrischem Auftreten als Nachfolger durchzusetzen suchte. Der Aufstand war für Rom so gefährlich, dass der römische Statthalter von Syrien, das heißt des ganzen Gebietes von der heutigen Türkei bis Ägypten, mit drei Legionen in Galiläa einmarschierte. Er hieß Varus und war derselbe, den wir von seiner katastrophalen Niederlage gegen Hermann den Cherusker in der Schlacht im Teutoburger Wald 13 Jahre später kennen. Das Zentrum des Aufstands war die Stadt Sepphoris, 6 Kilometer nordwestlich von Nazareth. Es war nicht das erste Mal, dass diese Stadt vom Krieg heimgesucht wurde. Der Überlieferung nach stammten die Eltern der Maria von dort. Sie hätten, als Maria ein Kind war, so wird berichtet, von dort flüchten müssen, weil die Stadt von römischen Soldaten geplündert und zerstört worden war, und hätten sich danach in Nazareth niedergelassen. Varus also zerstörte Sepphoris erneut. Was die Eroberung einer aufständischen Stadt gegen die Römer für die Bewohner und für den ganzen Umkreis bedeutete, das beschreiben die Zeitgenossen. Brand, Raub, Foltern, Kreuzigungen für die Bevölkerung im ganzen Land. Varus zog nach getaner Arbeit durch Samarien nach Jerusalem und ließ unterwegs rund 2000 Juden kreuzigen. Als Jesus 12 Jahre alt war, wiederholte sich dasselbe mit allen Gräueln, Mordtaten und Plünderungen, und das höhlenreiche Bergland bot den Bewohnern immer wieder einen letzten Schutz. Damals entstand in Galiläa die Partei der Zeloten, der Eiferer, die ebenso orthodox-jüdisch wie extrem nationalistisch gesinnt waren. Im Jahr 14 aber, als Jesus 21 Jahre alt war, breitete sich die Verzweiflung über eine neue Steuererhebung noch einmal über das geschundene Land aus. Friedlich waren die Zeiten nicht, in denen Jesus ein Kind war. Wenn Jesus später von den Wegen zum Frieden spricht, dann spricht er am See Genezareth, wenige Kilometer von den Schlupflöchern der Zeloten entfernt, und nicht, wie man ihm immer wieder gerne vorwarf, ahnungslos aus einer Idylle des Friedens, in der man nicht gewusst habe, wie die politische Wirklichkeit beschaffen sei. Er spricht seine Seligpreisungen, er redet über die Gewaltlosigkeit und über die Liebe zum Feind in einem Land, das in jenen Jahrzehnten kaum so etwas wie Frieden kennengelernt hat. Er wusste genau, von wem er redete, wenn er von den Armen, den Verfolgten und den Leidtragenden sprach. Er war einer von ihnen. Er ist mit ihnen aufgewachsen. Seine Familie war arm. Abgesehen davon, dass in einem Land, in dem die Römer alle paar Jahre einen Aufstand niederschlugen, niemand mehr hatte als das Feld, das er bebaute, und darüber hinaus kaum mehr, als was er auf dem Leib trug, war Nazareth ein kleiner Ort, in dem die Menschen mehr unter als über der Erde lebten. Man fand ungefähr 65 Höhlenwohnungen, die zum Teil 3 Stockwerke übereinander aus dem Felsen gehauen und durch Gänge verbunden waren. Wenn von Josef gesagt wird, er sei ein Tekton gewesen, ein Mann, der Häuser baut, so war er kein Zimmermann, wie man in Deutschland immer wieder gerne annimmt, sondern eher schon einer, der Lehmhütten baute oder Wohnungen aus dem Felsen schlug. Selig sind die Armen, sagte der erwachsene Jesus. Gott wird sie trösten. Er wird sie in sein Reich aufnehmen. Und Jesus meint Menschen, die der Gewalt der Mächtigen und der Gewalt der Bewaffneten ausgeliefert sind, ausgebeutet und gequält. Wenn ich mir vorstelle, was für ein Leid in jenem Erdloch erlitten wurde und was für ein Jammer das Land erfüllte, dann denke ich an das Klagelied des Jeremia nach der Zerstörung von Jerusalem. Ach, wie ist verlassen die volkreiche Stadt! Sie weint und weint in der Nacht, Tränen rinnen über die Wangen. Keiner ist, der sie tröstet. Unter ihren Geliebten. Die Tore der Stadt veröden. Die Priester seufzen, die Jungfrauen kümmern dahin. Die ganze Stadt liegt ihm weh. Ihre Kinder zogen gefangen dahin vor dem Feind. Stumm sind die Propheten, sie hören kein Wort mehr von Gott. Schweigend kauern am Boden die Ältesten des Volks, streuen sich Staub auf das Haupt und kleiden sich mit Säcken. Die Jungfrauen lassen ihre Köpfe hängen, ich weine mir fast die Augen aus. Feuer brennt in mir, wenn ich denke, wie Kinder und Säuglinge verschmachten in den Gassen der Stadt. Wie schreien sie zu den Müttern, wo ist Brot? Wie sie ihr Leben aushauchen auf dem Schoß ihrer Mütter. Klage, du Tochter Zion, wie einen Bach, lass rinnen deine Tränen bei Tag und bei Nacht. Unter solchen Verhältnissen also fand die Wanderung von Josef und Maria nach Bethlehem statt. Es begab sich aber zu jener Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt für eine Steuer zu veranlagen sei. Es war keine Idylle. Die Nacht des Unrechts, der Gewalt, der Quälerei und der Ausbeutung lag schwer auf dem Lebensschicksal der Familie, aus der Jesus kam. Das war die zweite Nacht. Sie hieß Dunkel über der Erde. Morgen die dritte Nacht. Sie hat das Thema Maria und die Nacht der Gotteserfahrung. Bis dahin bleibt behütet.